Teile der Marx-Kritik an Hegel wirklich einfach komplett in den Vorderraum. Ja? Also Teile, ja, wirklich einfach komplett in den Vorderraum. Aber das hängt einfach, und das muss ich auch immer wieder sagen, das hängt damit zusammen, dass ich Ihnen jetzt natürlich versucht habe und in gewisser Weise ja auch nicht durchgeführt habe, eine Hegel-Interpretation. Und es ist immer billig, in gewisser Weise zu sagen, lieber Marx, ich verstehe den Hegel aber anders als du. Ja? Aber anders sage ich jetzt erstmal. Ja? Ja? Aber mir scheint, wenn man tatsächlich in das sozusagen die Diskussion zwischen beiden führen möchte, sollte man sich nicht einfach mit Auskünften von Marx über Hegel begnügen. Sondern es gibt Züge in der Hegelschen Theorie, und das habe ich am Schluss versucht deutlich zu machen, auf die man sich einen Reim machen muss in meinen Augen. Und auf die man sich, glaube ich, nur einen Reim machen kann, wenn man sich von bestimmten Zügen der Marxischen Hegel-Interpretation verabschiedet. Es gibt ganz andere Punkte, ja, wo ich dann sagen würde, das sind die Punkte von Marx, wo man in Konfrontation mit Hegel tatsächlich nachdenken muss. Ja? Ich würde dann nicht dieses Thema Begriffsmystifikation anfangen aufzumachen, sondern dann muss man tatsächlich sagen, klappt beispielsweise dein Übergang von der bürgerlichen Gesellschaft in den Staat oder nicht? Und wenn der Übergang nicht klappt, welche Konsequenzen muss ich daraus ziehen? Ist dann tatsächlich die Konsequenz zu ziehen, zu sagen, die Ökonomie ist die Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft und so weiter und so fort und dann die Nachfolgeschritte ins Marx'sche Programm zu gehen. Also mein Punkt war nicht zu sagen, Marx ist blöd und Hegel ist gut, sondern ich habe versucht, an der Stelle ein bisschen herauszuarbeiten, dass wenn ich beide in ihrem Verhältnis diskutieren will, es sehr schwer ist, die genaue Ebene der Diskussion und die genauen Streitpunkte zu identifizieren. Ja? Und es ist zu einfach zu sagen, in meinen Augen, in der hegelischen Geschichtsphilosophie habe ich es mit einer Kryptotheologie zu tun und davon müssen wir runterkommen. Okay, so viel erstmal zu den Absichten des Vortrags an der Stelle. Ja? Also ich selbst habe für mich noch keine Antwort auf die Frage, inwiefern man diese Übergänge bei Hegel korrekt oder defizitär finden muss. Es hängen damit noch viele andere methodologische und sonstige Fragen zusammen. Darüber habe ich nichts gesagt. Wäre ein anderes Thema, müsste ich auch nachdenken. Ja? Ich habe auf heute nicht über Dialektikkonzeption nachgedacht und solche Geschichten. Ja? Ich wollte nicht sagen, Marx hat keine Argumente gegen Hegel, sondern da liegen nicht die für mich überzeugenden. So vielleicht an der Stelle erstmal geantwortet. Nee, ich habe nicht gesagt, also Marx bedient sich natürlich nicht in dem Sinne einer religiösen Sprache, dass er sagt, hier ist Theodizee oder hier ist weiß der Teufel was am Werk. Ja? Aber die Frage ist, inwiefern Marx gegen den Vorwurf der Begriffsmystifikation, so würde ich sagen, das ist ja auch eine Terminologie im Vorwurf von Marx gegen Hegel, inwiefern er selber in den Augen Feuerbachs, und das müssen nicht unsere Augen sein, unterliegt. Ich wollte jetzt nicht sagen, Feuerbach ist die Wahrheit. Ich habe den Feuerbach im Prinzip hier benutzt, um den Punkt zu machen. Dass der Einwand von Feuerbach wäre, lieber Marx, du verwendest selber in deiner Theorie Begriffe in einer bestimmten Art und Weise, die eine Form von Begriffsmystifikation sind. Ich habe den Vorwurf aus Feuerbach auf der Grundlage der Hegelkritik konstruiert und es ist ja ein Vorwurf, der Marx von anderen Seiten gemacht wurde. Ja, darf man sich ja nichts in die Tasche lügen. Es gibt genügend Leute, die die Warnformanalyse für pure Begriffsmystik halten. Ja? Und wenn Sie sich dann auch teilweise die Sekundärliteratur der Warenformanalyse anschauen, da ist es natürlich bei einzelnen Autoren ein exzessiv diskutiertes Problem, wie kommt es, dass diese, und dann kommt schon völlig unmarxisches Vokabular, die gilt, ja, oder die sozial wirkmächtig ist. Das heißt, sie haben hier genau so ein Übersetzungsproblem in die Wirklichkeit, zumindest in den Augen bestimmter Interpreten. Ja, in den Augen bestimmter Interpreten. Ob Marx das Problem tatsächlich hat oder nicht, will ich jetzt gar nicht entscheiden. Dazu müssten wir dort in die Diskussion nochmal einsteigen. Meine Sympathien, das ist in dem Vortrag jetzt nicht so deutlich geworden, weil ich Sie ja ärgern wollte, sind in der Frage deutlicher auf der Seite von Hegel und Marx. Erkennen ist auch in meinen Augen begriffliches Erkennen. Drunter geht es nicht. Ja, also um jetzt mal ein Credo auszusprechen. Ja, ich wollte bloß deutlich machen, hier hat man ein gravierendes Problem an dieser Stelle. Ein Problem, das man zu diesem Vorwurf dann zuspitzen kann. Es sind mehrere Punkte, auf die ich versuchen muss zu antworten. Das erste ist Materialismus, Idealismus. Das zweite ist Begriffe von unten bilden, so hatten Sie es genannt. Und das dritte ist dann die Feuerbach-Frage. Ich finde die Gegenüberstellung von Materialismus und Idealismus, wenn man sie ihr einfach so begegnet, die klingt zunächst mal sehr eindeutig, ist aber schwer zu interpretieren und umzusetzen, im Grunde genommen. Ich will andeuten, ich sehe dabei sowohl Probleme bei der Explikation dessen, was Materialismus heißt, als auch Probleme dessen, was Idealismus heißt. Ja. Ich will aber nur über Missverständnisse des Ausdrucks Idealismus und eine Richtung nachdenken, in der ich den Ausdruck Idealismus bei Hegel mittlerweile versuchen würde zu lesen. Ja. Idealismus heißt nicht, dass alles nur in der Idee ist. Es ist kein barklischer Idealismus. Ja, das ist vollkommen klar. Ja. Idealismus heißt auch nicht, dass Ideen Superakteure sind. Das habe ich versucht deutlich zu machen in meinen letzten Andeutungen. Sondern was heißt Idealismus und Idee? Ich lese das so mittlerweile, dass Idealismus darin besteht, Phänomene, wie sie uns gegeben sind und Vorstellungen, wie sie uns gegeben sind, so zu verstehen, zu rekonstruieren und zu interpretieren, dass wir sie in einer bestimmten Weise auf vernünftige Begriffe beziehen und das Vernünftige in ihnen dann als das Wahre und Wirkliche nennen. Ja? Es ist also keine Frage, ob Materie wirklich ist oder unwirklich oder ob Materien Ideen gegenüberstehen und Ideen die Materie beeinflussen oder so irgendwas, sondern Idealismus in meiner Auffassung mittlerweile ist nichts anderes als eine bestimmte Form der Begriffsbildung und im Umgang mit Phänomenen und Vorstellungen, die wir haben, unsere Vorstellung über die Phänomene im Blick auf die Begriffe, die wir entwickelt haben, zu reinterpretieren und zu korrigieren. Wenn man Idealismus so wirft, und so lese ich einfach die Passagen, in denen Hegel vom Idealisieren spricht, fallen viele Konnotationen des Ausdrucks Materialismus und Idealismus in ihrer Opposition erstmal weg. Und dann wird man sagen, dass sich die Beschreibung, die ich eben gegeben habe von Idealismus, lustigerweise fast analog mit kleinen Differenzen auch auf Marx anwenden lässt. Das war der Punkt der Gemeinsamkeit, den ich deutlich machen wollte, weswegen ich ja letztlich der Meinung bin, der Vorwurf der Theologie in dem Sinne, dass sie zwei Sphären aufmachten, trifft auf keinen von beiden zu. Das war ja der Sinn meiner letzten Überlegung. Und deswegen ist diese Form von Polemik zwischen beiden meines Erachtens eine schiefe Fragestellung. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, und da haben Sie natürlich vollkommen recht, die Frage ist jetzt aber, und das war das, wo ich vorhin mich drum rumgeschlichen habe, dass ich nicht drüber reden wollte, dann ist ein zentraler Unterschied die Art und Weise der Begriffsbildung. Und das haben Sie anvisiert, indem Sie gesagt haben, Marx fängt von unten an. Ja? Das ist natürlich schwierig, was es heißen soll, Marx fängt von unten an. Das finde ich ganz heikel. Es gibt diese Stellen empirisch durch Abstraktion und so weiter und so fort, insbesondere in der deutschen Ideologie. Es gibt dann diese ganz schwierigen methodologischen Einleitungen, wo von Analyse und Synthese und weiß der Teufel was alles spricht. Da gibt es dieses Beispiel über, wir reden vom Begriff des Volkes, es ist ein abstrakter Begriff, den müssen wir konkret machen und so weiter und so fort. Wo ich Ihnen recht gebe, Und das macht für mich eine der Kerndifferenzen in beiden Verfahren aus, ist, dass Marx der Meinung ist, tatsächlich das Verfahren der Begriffsbildung muss zunächst mal von Vorstellungen anfangen, die uns vergleichsweise alltäglich gegeben sind. Etwa von so einer alltäglichen Vorstellung wie Ware. Ja? Um von dort aus ein bestimmtes Begriffsfeld vernünftig zu organisieren. Da hat der Hegel natürlich eine komplett andere Überzeugung, womit in der Wissenschaft letztlich der Anfang gemacht werden muss. Ja? Das ist ein Punkt, den gebe ich sofort zu. Und einen guten Teil der Differenzen kommt in meinen Augen auch tatsächlich genau daher. Wenn man sich das klar gemacht hat, wird es aber in meinen Augen, und das ist nur einer der Unterschiede in den Konzeptionen der Begriffsbildung in meiner Art und Weise, wenn man sich das klar gemacht hat, dann wird natürlich die Frage verflucht schwierig, wie hat man beide Konzeptionen von Begriffsbildung im Vergleich wechselweise zu beurteilen und gegeneinander abzuwägen. Ich will mal versuchen, also es gibt viel für Marx, ja? Und ich habe den Eindruck, dass ich hier tendenziell eher das Plädoyer für Hegel halten sollte, als für Marx. Ich will mal eine Konsequenz schildern und dazu des Marxischen Verfahrens, ohne das jetzt noch genauer charakterisieren zu können. Da müsste ich mich nochmal hinsetzen, was ich mittlerweile dazu denken würde. Es ist eine Beobachtung, die sich an das, was ich vorhin zur Rechtsphilosophie gesagt habe, anschließt. Was ist denn sozusagen ein produktives Resultat dieser Rechtsphilosophie? Das produktive Resultat der Begriffsbildung in Hegels Rechtsphilosophie ist in meinen Augen, dass er auf der Ebene des Begriffes Begriffe verschiedener realer Sphären entwickeln kann, und zwar auf der Ebene des Begriffes, die dann auch in ein begriffliches Verhältnis gesetzt sind. Recht, was hatte ich gesagt? Recht, Moral, Familie, bürgerliche Gesellschaft, Staat. Ob diese Ableitung gelingt, ist jetzt erstmal wurscht. Aber sie sind durch diese Form der Begriffsbildung von vornherein konzipiert als unterschieden und miteinander konfligierende. Das ist mir ein wichtiger Punkt, miteinander konfligierende und in sich widersprüchliche. Was tritt eigentlich bei Marx an die Stelle dieser Ausdifferenzierung? Bei Marx scheint mir, das ist jetzt vielleicht ein bisschen polemisch, von der Theoriestruktur her, an die Stelle dessen nur zu treten, ich habe sozusagen, nennen wir es mal abkürzend, eine ökonomische Theorie als die Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft und ergänze das dann durch, ja was anderes ist es doch letztlich nicht, Hypothesen, die sich in der empirischen Forschung bewähren müssen, über den Zusammenhang beispielsweise über Produktionsmittel und Produktionsverhältnisse und Produktionsverhältnisse überhaupt. Dass diese Sachen unterschieden sind, folgt nicht aus irgendeinem Begriff, ja, sondern muss im Grunde genommen aufgenommen werden an dieser Stelle. Daraus ergibt sich in meinen Augen in der Marxischen Theorie auch Schwierigkeiten. Dadurch, dass unterschiedliche Sphären in der Hegelschen Theorie im Begriff selbst und seiner Entwicklung verankert sind, haben sie von vornherein auch eine gewisse Eigenständigkeit. Ja? Eine gewisse Eigenständigkeit. Eine Eigenständigkeit, die sie in der Marxischen Perspektive tendenziell zu verlieren drohen, weil sie in funktionaler Abhängigkeit von einer oder ja, vielleicht von nur einer basalen Sphäre zu denken sind. Ja? Ich weiß nicht, ob ich mich verständlich ausgedrückt habe an diesem Punkt. Sodass es tendenziell in meinen Augen in der Marxischen Theorie zu der Gefahr reduktionistischer Auffassung von vergleichsweise selbstständigen Sphären kommen kann. Ja? Das kann man dann durch Wischiwaschi-Formulierung korrigieren. Klar, sein bestimmt das Bewusstsein, aber natürlich muss man auch umgekehrt damit rechnen, dass auf der Sphäre des Überbaus irgendwas passiert, was dann wieder zurück. Das sind dann diese Kompromissformeln, in die diese Diskussionen dann früher oder später führen. Anders gewendet, die Hegelsche Form der Begriffsbildung, wie falsch und wie schwierig sie immer sein mag, hat für mich strukturell den Vorteil, von vornherein einen höheren Grad an konfligierenden Sphären zur Beschreibung der Wirklichkeit anzunehmen, ja, und zwar auf der begrifflichen Ebene und dabei die relative Selbstständigkeit dieser Sphären zu denken und ihr konfligierendes Wechselverhältnis, als es durch die Theorieanlage in der Marxischen Theorie möglich ist. Deswegen mag es, wenn man solche Vorteile will, und jetzt sind wir in einer ganz großen Distanz, mag es sinnvoll sein, das Verfahren der Begriffsbildung von vergleichsweise von konkreten Phänomenen entfernten Begriffen zu beginnen, um solche Strukturen thematisieren zu können, und nicht von vergleichsweise konkreten nahen Phänomenen, wie beispielsweise den Begriff der Ware, um dann andere Sphären nachträglich im Grunde genommen erst dazu in Verhältnis setzen zu müssen, um dann solche Reduktionsthesen einzuführen. War ungefähr die Marschrichtung meines Plädoyers verständlich. Also, über die Vor- und Nachteile des Hegelschen und Marxischen Verfahrens der Begriffsbildung bin ich mir im Unklaren. Auf einer gewissen Beschreibungsebene der Struktur beider Theorien mag es Vorteile auf der Seite Hegels geben. Aber, who knows? Ja? Es ist genau die Richtung, in die ich Fragen stelle, aber die ich hier überhaupt nicht vorgeführt habe, weil ich dazu einführen müsste, Überlegungen zu einem solchen Beurteilungsmaßstab und zu einer solchen Ebene, auf der man divergierende Theorien zum Zweck eines solchen Vergleiches rekonstruiert. Das habe ich hier nicht gemacht, so eine Ebene eingeführt. Meines Erachtens sollten mindestens zwei Kriterien oder drei Kriterien bei dieser Beurteilung eingehen. Sowohl Hegel als auch Marx als auch Feuerbach sagen, in irgendeiner Weise ist empirische Forschung eines der Kriterien. Nicht das einzige, aber eines der Kriterien. Das heißt, die Beurteilungsgrundlage in meinen Augen sollte sich nicht nur abspielen auf der Ebene des Vergleichs der Theorie der Begriffsbildung, sondern tatsächlich auch auf der Ebene, inwiefern sich diese Konzeptionen in fruchtbare und überzeugende tatsächliche historiografische oder soziologische Arbeit übersetzen lassen und inwiefern nicht. Das ist in meinen Augen auch eine Ebene, auf der eine Beurteilung zwischen den Theorien anzusetzen hat. Gerade um sie von dem Verdacht zu befreien, bloß a priorische Konstruktionen zu sein. Eine zweite Ebene ist dann aber tatsächlich die Überlegung, wie überzeugend sind Formen der Begriffsbildung in diesen Theorien selber. Ja? Das sind einerseits Kohärenztests, okay, man wird die Theorien sehr komplex rekonstruieren müssen in meinen Augen. Man wird beispielsweise in meinen Augen, wenn man jetzt Hegel auf den Prüfstand stellt, sagen müssen, okay, selbst wenn deine Erklärung, warum in slawischen Ländern sich die Reformation nicht durchgesetzt hat, falsch gewesen ist, wenn es die falsche Erklärung gewesen ist, schmeißt das noch nicht deinen kompletten begrifflichen Ansatz über den Haufen, sondern das heißt, man wird in dieses Prüfverfahren eine gewisse Flexibilität für die Theorien selber konzidieren müssen, in meinen Augen, um zu sagen, dort, wo eine Theorie in Spannung, und um beurteilen zu können, dort, wo eine Theorie in Spannung gerät mit anderen Forschungserträgen, muss so eine Theorie auch eine interne Variabilität aufweisen können, ohne dass sie gleich komplett über den Haufen geworfen wird. Und dann wird man halt eben tatsächlich letztlich die dritte Begründungs- oder eine weitere Begründungsebene einführen müssen und fragen müssen, inwiefern sind erstens die internen Argumente von Hegels dafür, dass eine Begriffsbildung so anzusetzen habe, wie er meint, wie überzeugend sind solche kritischen Argumente einer Theorie gegenüber einer anderen Theorie. Gibt es solche Phänomene, wie Sie vorhin angedeutet haben, dass in gewisser Weise eine Nachfolgetheorie, eine Vorgängertheorie integrieren kann, aufnehmen kann in sich oder inwiefern ist es nicht möglich? Und dann ist man bei einer sehr komplexen Beschreibung der Struktur der Theorie und einem sehr komplexen Set von Beurteilungskriterien am Ende angelangt. Womit ich dann an diesen Stellen immer am ehesten experimentiere, sind, dass ich versuche, dieses Modell von Lackerposch zu verfeinern über wissenschaftliche Forschungsprogramme in ihren unterschiedlichen Ebenen und ihren unterschiedlichen Rechtfertigungsbedingungen und mich von da ausgehend überlege, inwiefern sich das nutzen lässt zur Beurteilung der relativen Überlegenheit eines Theorieprogramms gegenüber ein anderes Theorieprogramm. Aber wenn ich das hätte machen wollen, hätte der Vortrag komplett anders strukturiert sein müssen und wäre vom Thema Religionskritik noch weiter weg gewesen, als er vielleicht schon war. Aber in genau die Richtung frage ich eigentlich letztendlich. Habe ich hier aber nicht gemacht. Ich will es an dem Hausbaubeispiel nochmal illustrieren. Es ist vollkommen klar, dass die Baugrube zuerst ausgehoben werden muss, bevor die Mauer hochgezogen wird und bevor dann das Dach aufgesetzt werden kann. Vermute ich mal, wenn das Haus einen Keller haben soll. Vielleicht gibt es mittlerweile andere Techniken, das weiß ich nicht. Ja? Das ist eine Notwendigkeit in bestimmten Sinne von notwendig. Okay, da beißt die Maus keinen Faden ab. Die Ursachen dafür, dass aber am Montagmorgen um 7 Uhr der erste Bagger anfängt zu rollen, die werden damit noch gar nicht erfasst und beschrieben. Das heißt, zum Haus kommt es nicht nur aufgrund der Notwendigkeit dessen, was ein Haus ist und dass ein Haus realisiert werden soll, sondern es kommt erst durch tatsächliche Handlungen von Menschen dazu. Ja? Durch tatsächliche, zum wirklichen Haus. Nicht nur ein Bedürfnis vom Haus zu haben, sondern es muss, wenn es zum Beispiel am Montagmorgen... aber das genügt nicht mal. Es darf beispielsweise auch nicht schneien morgens um 8, damit der Bagger losfährt. Ja? Es sind eine ganze Fülle von Faktoren, auch noch jenseits des Bedürfnisses, sodass von der Beschreibungsebene der Notwendigkeit zum einzelnen konkreten historischen Ereignis aus dieser Perspektive das besondere Ereignis kontingent erscheint, auch in der Theorie Hegels. Ja? Und ich dann, ja, wir würden sagen, reale Faktoren benennen muss, warum eine gewisse Struktur von Freiheit, die für Freiheit konstitutiv ist, genau an diesem Ort, zu diesem Zeit, in dieser Gesellschaft sich realisiert. Das sind Fragen, die sind aus dem Begriff in meinen Augen nicht zu erklären. Ja? Sondern da kommt die andere Ebene der Beschreibung und letztendlich dann halt eben auch, wie Sie gesagt haben, der Akteur ins Spiel, auch bei Hegel. Und der Weltgeist wird auch bei Hegel nur wirklicher Weltgeist als Selbstbewusstsein seiner Freiheit, wenn sich aus welchen Gründen auch immer real solche Strukturen ausbilden, die man deuten kann als Realisation von Selbstbewusstsein der Freiheit in einer Gesellschaft. Ja? Also ich hoffe, Sie haben verstanden, dass ich in Ihre Richtung gehen möchte, mit einer kleinen Schleife.